Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Ich sitze hier heute mit Herrn Professor Hans Klussmann, Direktor der Klinik für Neurochirurgie und Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls für Neurochirurgie an der RWTH Aachen. Und Herr Professor Klussmann ist auch gleichzeitig stellvertretender ärztlicher Direktor des Hauses, das muss man auch noch mit dazu erwähnen. Ich begrüße Sie recht herzlich, Herr Klussmann, hallo.
Vielen Dank für die nette Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
Sehr gerne. Neurochirurgen gelten ja immer so ein bisschen als die Künstler unter den Chirurgen, sagt man immer so. Es ist sehr subtil, sehr filigran die Arbeit. Bevor wir aber zum Thema Neurochirurgie kommen, wann haben Sie sich für das Thema Medizin entschieden?
Das Thema Medizin kam erst relativ spät in meiner Schulzeit nach vorne. Ich hatte ein gutes Interesse an Naturwissenschaften, das reizte mich, aber auch an gesellschaftlichen Aspekten, Politik. Und ich wurde mir dann beim Lernen für die Schule darüber klar, dass ich nicht zu viel am Schreibtisch sitzen möchte. Mhm. Und da schien mir Medizin doch eine sehr gute Richtung zu sein und habe mich dann auch frühzeitig beworben und das Studium dann auch nach meiner Bundeswehrzeit direkt beginnen können.
Ja, stimmt, das gab es damals noch. Ne? Ich glaube, Sie sind Niedersachse, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Ne? Genau, aber im Großraum Köln zur Schule gegangen.
Okay, da haben Sie dann auch, glaube ich, studiert, ne? In Köln?
Genau, habe in Köln studiert, bin da ja sehr motiviert gewesen, viele Leute kennenzulernen. Also der soziale Aspekt im Studium hat eine sehr große Rolle gespielt. Habe das sehr genossen, die Freiheit, die man im Studium hatte. Und habe mich dann während des Studiums mehr oder weniger zufällig für den Neurobereich interessiert. Mhm. Nämlich weil der Professor für Neurophysiologie die engagierteste Vorlesung gemacht hat. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe ihn gefragt, ob man bei ihm eine Doktorarbeit machen kann. Mhm. Und dann kamen auch noch ein paar Aspekte dazu. In meinem Pflegepraktikum war ich eigentlich gegen meine ursprünglichen Interessen in der Neurologie eingesetzt worden und fand das erstaunlich interessant und gut, sodass von relativ frühzeitig im Studium sich schon der Neuro oder eine Neuroorientierung manifestiert hat.
Mhm. Wären auch andere Teildisziplinen der Medizin möglich gewesen, Nephrologie, Urologie?
Ja, bestimmt. Also ich bin der Überzeugung, dass alles, für das man sich interessiert und wo man sich engagiert und einbringt, auch sehr interessant werden kann, selbst wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so erscheint. Ganz konkret, also Kinderchirurgie hat mir sehr gut gefallen, da habe ich formuliert und habe auch dann auch im praktischen Jahr später gesehen, ich operiere gerne. Ich bin gerne im OP, ich mag die Atmosphäre, dieses konzentrierte Arbeiten, gemeinsam versuchen, etwas Gutes auf die Beine zu stellen. Das hat mir sehr gut gefallen. Kinderchirurgie hätte es werden können. In andere Fächer bin ich nicht so tief eingestiegen, dass ich da eine Leidenschaft hätte entwickeln können. Ja. Dann vielleicht noch am Ende meines Studiums war so die große Frage eher Neurologie oder eher Neurochirurgie. Mhm. Und mein PJ hat mir eigentlich gezeigt, ich brauche diese Abwechslung. Die Tage kamen mir unglaublich kurz vor. Ich ging morgens hin, dann den ganzen Tag gearbeitet, hatte das Gefühl, ich war kaum da und wir fuhren schon wieder nach Hause. Und ich dachte, ja, das ist eigentlich genau das Richtige. Mhm. Und deshalb mich dann primär auch in den neurochirurgischen Kliniken zur Weiterbildung beworben.
Mhm. Sie sind dann, glaube ich, auch über eine Station Bonn, auch über einen Auslandsaufenthalt in Los Angeles, dann irgendwann an die RWTH Aachen gekommen, ne?
Ja, diese Geschichte in Los Angeles, das war noch während des Studiums, im Rahmen letztlich vermittelt über meine Doktorarbeit in der Neurophysiologie, bin ich in die Epileptologie und Epilepsiechirurgie nach Los Angeles gegangen, habe da ein halbes Jahr mitgearbeitet, formuliert, fand das extrem interessant und spannend, bin dann zurückgekommen und dann war, ja, festigte sich so die Perspektive, was möchte ich gerne machen, und die Epilepsien hatten auch während meiner Doktorarbeit schon eine große Rolle gespielt, sodass ich dann nach Abschluss des Studiums noch nach einem halben Jahr Neurophysiologie in Köln dann in die Neurochirurgie nach Bonn gegangen bin. Dort formierte sich damals gerade ein Sonderforschungsbereich, der sich um Epilepsien drehte, bei dem mein Doktorvater Uwe Heinemann auch beteiligt war. Und da habe ich nette und wirklich sehr engagierte Menschen kennengelernt und war dann sehr motiviert, dort auch meine Weiterbildung zu absolvieren. Und ich war mir zu dem Zeitpunkt schon noch unsicher. Ich war eigentlich nie besonders sicher über den nächsten Schritt, den ich gehen würde, sondern habe immer gesagt, so, ich gehe den nächsten Schritt und gucke, wie es wird. Und aus diesem Schritt nach Bonn sind dann fast 17 Jahre geworden. Und ja, meine gesamte Weiterbildung und meine wissenschaftliche Entwicklung bis hin zur Habilitation und so weiter hat dann in Bonn in der Neurochirurgie angeleitet von meinem Mentor Professor Schramm stattgefunden.
Mhm. Es ist ja meistens so, dass man klinischerseits sich bemüht, bestimmt möglichst viele Facetten des Leistungsspektrums irgendwie abzudecken, weil keiner möchte sagen, das machen wir hier nicht. Andererseits werden Sie ja im Bereich der Forschung sicherlich irgendwo Schwerpunkte setzen. Ne? Können Sie das so einerseits versorgungstechnisch und forschungsseitig beschreiben, wo so Ihr Faible oder Ihr Hauptaugenmerk liegt?
Ich denke, so wie Sie es gesagt und gefragt haben, ist es genau richtig. Wissenschaftlich muss man sich fokussieren. Sie können nur wirklich gute wissenschaftliche Leistungen in einem oder ähnlichen Bereichen erbringen, wenn Sie sehr in die Tiefe gehen, wenn Sie Fragestellungen sehr gründlich, nachhaltig bearbeiten, dort dann erfolgreich publizieren. Die erste Publikation ist häufig sehr schwierig. Ab der dritten, vierten zu einem Thema, wenn es dann um Weiterentwicklung von Fragestellungen geht, wird es einfacher, weil man dann auch für diesen Bereich anerkannt ist, weil man besser vernetzt ist, weil man vielleicht auch bessere Kooperationspartner findet, mit denen gemeinsam man das Thema weiterentwickeln kann. Auf der anderen Seite, klinisch profitiere ich sehr davon, dass ich sehr breit ausgebildet worden bin. Und eine klinische Fokussierung habe ich letztlich erst sehr spät oder möglicherweise auch gar nicht gemacht. Das heißt, ich habe wenige Bereiche dann irgendwann nicht mehr selber verfolgt. Aber ich glaube, dass die breite klinische Expertise, operativ, klinisch, inklusive auch der Intensivmedizin, für ein Fach wie Neurochirurgie sehr wichtig ist.
Und forschungsseitig können Sie, wenn Sie sagen, das sind so die drei, vier Punkte, die mich so wesentlich interessieren, wo ich am meisten zugemacht habe, was wäre das?
Begonnen habe ich mit dem Bereich Epilepsieforschung, zunächst tierexperimentell, dann klinisch, dann fokussiert später auf epilepsiechirurgische Behandlungen inklusive des Bereichs Neuropsychologie. Und hinterher auch Forschung zu Lebensqualität, wo wir dann einen eigenen Fragebogen entwickelt haben. Das ist so mein erster großer Fokus gewesen. Hier in Aachen ist dann insbesondere der Bereich der neurovaskulären Forschung dazugekommen. Da geht es im Wesentlichen um die Veränderungen, die nach der aneurysmatischen Subarachnoidalblutung auftreten, Komplikationen, verzögerte Ischämien und Ähnliches, die ich vom ersten Tag meiner Berufstätigkeit an erinnere. Ein völlig ungelöstes Problem, unbehandelbar, nicht verstanden. Und das hat mich sehr fasziniert, dass wir hier in Aachen mit einem sehr guten Team und in der Zusammenarbeit mit der Intensivmedizin hier ein Setting aufbauen konnten, wo wir ein multimodales Monitoring bei Intensivpatienten durchführen, um die Mechanismen, die zu diesen Sekundärschäden nach diesen schweren Blutungen führen, besser zu verstehen und dann auch therapeutische Ansätze zu entwickeln. Und diese Frage haben wir dann, um da möglichst in die Tiefe zu gehen, auch im Labor abgebildet in Zusammenarbeit mit Frau Professor Lindauer, weil im Labor nämlich dann tierexperimentell ähnliche Fragen untersucht werden, die wir auch in der Intensivmedizin adressieren. Und das ergibt eben einen sehr guten Austausch, wirklich ein translationaler Ansatz der Forschung. Der dritte Bereich, der mich betrifft, aber dann nur in Zusammenarbeit mit den entsprechenden, oder dritte und vierte Bereich mit den entsprechenden Leitern der Arbeitsgruppen meiner Klinik, ist der Bereich der neuroonkologischen Forschung, das auch insbesondere verbunden mit den Evaluierung von Möglichkeiten künstlicher Intelligenz und andererseits auch die Beschäftigung mit der zervikalen Spinalkanalstenose und der zervikalen Myelopathie, wo wir mittlerweile auch translational, klinisch wie auch im Experiment Fragestellungen nachgehen können.
Was ich mich manchmal so ein bisschen frage, wenn man die ärztlichen Kollegen sieht, gerade in Ihrem Fall, da hat man vormittags noch jemandem im OP in den Kopf geschaut. Und dann beschäftigen Sie sich ja als Klinikdirektor auch mit ganz vielen nichtmedizinischen Fragestellungen des Managements einer Klinik. Wie schaltet man da um, wenn man dann plötzlich in der Verwaltung sitzt und man spricht über, keine Ahnung, IT-Themen?
Ja, also ich glaube, dass man das kann, ist eine Grundvoraussetzung, um medizinisch, aber auch in der Forschung und vielleicht dann auch irgendwann in der Administration erfolgreich tätig zu sein. Sie müssen bereits frühzeitig lernen, wenn Sie Ihre ersten Jahre in der Klinik sind, sich auf die relevanten Fragestellungen und Herausforderungen zu fokussieren. Man darf nicht lange der letzten und vorletzten Herausforderung nachhängen, wenn es darum geht, zum Beispiel im Dienst, im Notdienst, im Nachtdienst das nächste Problem zu lösen. Sodass ich glaube, dass gerade Ärztinnen und Ärzte in einem Bereich wie Neurochirurgie durchaus darauf trainiert sind, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, das bestmöglich zu lösen und dann aber auch schon wieder bereit zu sein, sich der nächsten Aufgabe zu stellen. Und wenn das in meinem Fall jetzt nach ungefähr, ich überschlage, mehr als 25 Jahren Berufstätigkeit dann eben administrative Aufgaben sind, dann fällt das in unter wird gleichermaßen dann eben behandelt.
Und diese Fähigkeit, ich habe selber mal im OP einmal durch so ein Mikroskop geschaut. Ich habe da ehrlich gesagt im Prinzip nur ein bisschen Gewebe und Blut erkannt. Also ich hätte mich da definitiv nicht zurechtfinden können. Wie macht man das? Man hat ja dann an so einem Gehirn, das ist eine sehr empfindliche Masse. Wenn Sie da falsch arbeiten, treffen Sie ein Sprachzentrum oder irgendwas anderes. Und Sie müssen ja manchmal situativ dann doch auch unter einer gewissen Unsicherheit Entscheidungen treffen. Wie geht man damit um?
Es ist, man wird da ja nicht reingeworfen. Ja, es ist ja nicht so, dass man zum ersten Mal in den OP kommt, zum ersten Mal durchs Mikroskop sieht und dann direkt irgendwie einen schwierig gelegenen Hirntumor operieren muss. Sondern es ist ein Trainingsprozess, der sich über Jahre oder Jahrzehnte letztlich hinzieht. Man wird mit der Anatomie vertraut, man lernt über die Funktionen des Gehirns natürlich immer weiter dazu, man hat Erfahrung, man weiß, was man machen kann, man weiß dann auch, was man nicht tun sollte. Und insofern ist das, was für Sie, wenn Sie durchs Mikroskop gucken, möglicherweise blutig und unübersichtlich aussieht, ist für denjenigen, der direkt am Mikroskop sitzt und eine viel bessere Sicht hat, als wenn Sie auf den Monitor gucken, und mit dem Vorwissen und der Ausbildung hat durchaus Sinn und Struktur. Und insofern ist es eine Kombination aus Wissen und Erfahrung, aber dann auch wiederum individueller Planung. Ich bereite mich auf jeden Eingriff, den ich mache, individuell vor, gucke mir die Bilder an, gucke gegebenenfalls auch nochmal, wenn es etwas ungewöhnlichere Dinge sind, in Lehrbüchern oder in den Büchern über die Bildgebung nochmal nach, was dort dargestellt ist, was zu erwarten ist. Also man versucht sich schon auf den Einzelfall möglichst intensiv und gut vorzubereiten. Mhm. Und dann ist das Überraschungsmoment bei der OP nicht mehr so groß.
Die Facharztgruppe der Neurochirurgen ist jetzt wahrscheinlich, man mutmaßen, nicht ganz so groß wie die Facharztgruppe der Internisten. Ne? Wenn ich jetzt wissenschaftlicher Nachwuchs bin, angehender Mediziner, was macht für Sie einen guten Neurochirurgen aus? Was müsste der für Grundeigenschaften mitbringen oder Neurochirurgin, müsste man ja sagen?
Der Weg durch die Weiterbildung ist kein Zuckerschlecken, vermutlich in keinem Fach, aber ich habe es eben nur für die Neurochirurgie durchlaufen und insofern weiß ich, da ist es mitunter auch anstrengend. Und man muss das überhaupt seine Ziele erreichen wollen. Das heißt, ich glaube, man braucht einen gewissen Ehrgeiz, der einen ertüchtigt, auch Belastungen standzuhalten. Man spricht heute von Resilienz. Das ist sicher kein Fehler, wenn man sich selber für stabil in seinen Überzeugungen und auch in seiner Ausrichtung dessen, was möchte ich machen, was möchte ich erreichen, hat. Dann braucht man sicherlich eine ganz gute manuelle Geschicklichkeit. Ich habe immer gerne gebastelt, irgendwelche Dinge gemacht. Ich bin wahrscheinlich nicht super geschickt, aber eine gewisse Freude an der manuellen Tätigkeit, des Schaffens, des Machens ist sicherlich hilfreich. Man sollte relativ gut lernen und sich gut konzentrieren können, vor allen Dingen auch gut fokussieren auf die Dinge, die wichtig sind. Und wenn man so eine Kombination mitbringt, man kann einigermaßen gut lernen, man fokussiert sich gerne, man macht gerne Dinge, bringt einen gewissen Ehrgeiz mit, dass man auch weiß, ja, ich halte auch einen längeren Weg gut durch, dann finde ich, ist man schon ein sehr guter Kandidat oder eine sehr gute Kandidatin, um den Weg einzuschlagen.
Welche Rolle spielt Feedback von Patienten im positiven Sinne zur Motivation und wie gehen Sie manchmal damit um, wenn bestimmte Fälle inoperabel sind oder nicht so verlaufen, wie Sie sich das wünschen?
Das Feedback von den Patientinnen und Patienten ist ganz wichtig. Letztlich, und darüber habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, die Entscheidung, die am Anfang ja mal steht, ist, dass ich Arzt werden wollte. Und da war mir auch von vornherein klar, dass ich, wenn ich eine medizinische Richtung einschlage, eine Richtung einschlage, die mich an die Menschen bringt. Denn den Kontakt, wenn ich sage, ich wollte nicht nur am Schreibtisch sitzen, meine ich damit natürlich, will ja auch was anderes machen. Das heißt, wollte schon den Kontakt zu anderen Menschen auch intensivieren und pflegen. Und das ist etwas, was mich immer bestärkt hat. Es ist auch das, was einem in Situationen, wo man sich zum Beispiel unsicher fühlt, auch sehr hilft. Ich hatte 17 Jahre in Bonn gearbeitet, in einem gewachsenen Team, wo ich in dem Haus nahezu alles und jeden kannte. Und einen Tag später stehe ich hier in Aachen und bin Direktor der hiesigen Klinik. Da fühlt man sich erstmal schon fremd und auch verunsichert. Mit dem Moment, wo ich im Patientenzimmer und im OP war, war das weg. Weil diese Kommunikation mit dem Patienten, das zurückgespiegelt wird, man erfährt auch eine ganze Menge Dank dafür, wenn man sich um die Patienten kümmert und bemüht und die in einem Arzt einen verlässlichen Partner sehen können. Das ist etwas, was ich immer als sehr bestätigend in meinem Beruf empfunden habe.
Und so mit den Grenzen der eigenen Möglichkeiten. Es gibt wahrscheinlich gerade am Hirn Dinge, die nicht operabel sind. Je weiter man wahrscheinlich zum Kern kommt, desto schwieriger wird es. Ne?
Ja, dass die Neurochirurgie hat Grenzen. Mhm. Ich habe meine persönlichen Grenzen von Dingen, die ich nicht kann. Die wissenschaftliche Kenntnis über viele Erkrankungen in der Neurochirurgie hat Grenzen. Wir wissen, dass wir den häufigsten der neurochirurgisch behandelten Tumore des Glioblastomen nicht heilen können und dass Patienten, die diese Erkrankung haben, nahezu alle viel früher sterben, als wir uns das wünschen würden. Das ist in jedem Einzelfall wieder eine traurige und bedrückende Erkrankung, aber ich weiß natürlich auch, dass ich die Erkrankung nicht verantworte. Das heißt, mein Bemühen, ich habe für mich da einen konstruktiven Ansatz, der heißt, ich versuche für die Patienten das Bestmögliche zu tun, um ihnen zu helfen, auch mit ihren Familien zusammen durch diese zum Teil sehr schwere Situation durchzukommen. Und dann hat man natürlich noch die schöne Situation, wir behandeln ja nicht nur die Gehirne und Hirntumoren und Gefäßerkrankungen, sondern eben auch die Erkrankung der Wirbelsäule und der peripheren Nerven. Und da an der Wirbelsäule ist es eben was anderes. Da sind Patienten über lange Zeit gequält und man hat die Möglichkeit, sie von diesen Qualen zu befreien und ihre gute Lebensqualität wiederherzustellen. Und diese Patienten sind dann froh und leben ja auch nicht kürzer. Also das ist diese Mischung aus den ganz unterschiedlichen Herausforderungen des Faches, was eben vom Kopf bis zum Fuß überall seine Aufgaben findet, ist schon etwas, was einen natürlich auch bestärkt und man muss dann auch abschalten können. Ich habe die Erkrankung der Patienten nicht gemacht. Schwieriger ist der Umgang mit Komplikationen. Das heißt, wenn einem ein Fehler unterlaufen ist oder wenn schicksalhaft etwas nicht so gelaufen ist, wie man es eigentlich geplant hatte und daraus ergibt sich für die Patienten Leiden oder auch, es gibt auch sicherlich natürlich sehr selten zum Glück, aber mal eine Situation, wo jemand an einer Komplikation verstirbt. Das ist etwas, was mich belastet, aber auch das muss ich dann abschütteln, weil es darf mich eben nicht davon abbringen, mich um die nächsten Patienten wieder engagiert und genauso gut zu kümmern.
Es kann wahrscheinlich gar nicht ausbleiben, weil bei, ich weiß nicht, wie viele Operationen man pro Tag macht, aber im Leben zusammengenommen dürfte das sicherlich eine fünfstellige Summe sein, ne? Kommt man bestimmt drauf. Da bleibt es ja nicht aus, dass auch tatsächlich Sachverhalte sich mal nicht ganz so abspielen, wie man sich das vorgenommen hat.
Ja, nein, das kommt vor und an diese Fälle erinnert man sich auch zum Teil noch Jahre später. Die wenigsten dieser, und das für mich etwas tröstlich ist, die wenigsten dieser wirklich schlimmen Verläufe gehen auf echte ärztliche Fehlleistungen zurück. Dass schicksalhaft etwas passiert, wie zum Beispiel man operiert einen großen Tumor, alles ist schön und in der Nacht bekommt der Patient eine Nachblutung. Man konnte aber am Ende der Operation keine Blutungsquelle erkennen. Also was hätte man noch mehr machen sollen? Diese Fälle sind viel, viel häufiger, als dass man eine falsche Entscheidung trifft. Aber auch das kommt vor, dass man bei der Operation eines Hirntumors zum Beispiel etwas zu weit geht, aus der Motivation heraus, dem Patienten möglichst gut helfen zu wollen und dass dieser Schritt zu weit dann möglicherweise genau das ist, weil zum Beispiel ein Gefäß sich verschließt oder ähnliches bei sehr komplizierten Tumoren, zum Beispiel Inseltumoren im Gehirn, dass genau dieser letzte Schritt, den man geht, dann ein falscher gewesen ist. Das ist belastend, aber es ist eben, das sind ganz wenige Fälle gemessen an den erstens ganz überwiegend regulär ablaufenden Fällen. Über 95% aller unserer auch Hirnoperationen laufen uneventful, sagen wir, ab. Und von den verbleibenden 5% ist der größere Teil schicksalhaft und ein ganz kleiner Teil dann möglicherweise verhinderbar gewesen. oder wäre verhinderbar gewesen.
Steckt natürlich auch ein Stück weit im Wesen der Universitätsmedizin. Wenn man quasi die letzte Wiese der Behandlung ist, bekommt man zwangsläufig ja auch Fälle, die vielleicht woanders nicht behandelt werden konnten, die dann vielleicht anspruchsvoller, komplexer, dementsprechend vielleicht auch mal risikoreicher sein müssten.
Ne? Ja, es ist sicher so, dass sehr komplexe Fälle, wie zum Beispiel sehr große Aneurysmata, sehr große Tumore, Tumore der Schädelbasis, aber auch sehr komplexe Wirbelsäulenerkrankungen, wie Tumorerkrankungen der Wirbelsäule über mehrere Etagen, die dann durch komplexe Rekonstruktionen behandelt werden müssen, bei weitem nicht überall behandelt werden. Uns Neurochirurgen ist aber immer sehr bewusst, dass das Gehirn aufgrund seiner Struktur und seiner Empfindlichkeit uns gewisse Grenzen setzt. Das heißt, wir wissen, dass wir die motorischen Bahnen, die Großhirnrinde mit der Motorik des Körpers verbinden, dass wir die schonen müssen. Und insofern ist der, sagen wir mal, der Ehrgeiz, die Grenzen immer weiter nach vorne zu schieben, der ist limitiert. Mhm. Für uns steht die Sicherheit und die Intaktheit vom Patienten im Vordergrund. Mhm. Ja, man würde nicht bewusst so weit gehen, dass man sagt, boah, das wird jetzt alles, der Tumor wird jetzt komplett rausoperiert, egal wie es dem Patienten hinterher geht. Mhm. Das hat man vielleicht vor 50, 60 Jahren auch aus einer gewissen Unwissenheit heraus noch getan. Heute wissen wir, dass wir nur so weit gehen dürfen, dass wir keinen gravierenden Schaden anrichten.
Wie findet man das raus?
Ja, das ist Erfahrung. Mhm. Und die Erfahrung wiederum schlägt sich nieder in den wissenschaftlichen Publikationen zu dem Thema. Das wiederum findet dann Eingang in die Lehrbücher. Und das heißt, man weiß heute relativ genau, was man tun kann und was nicht. Es gibt dann immer noch eine ganze Menge Nuancen, die das Outcome der Patienten beeinflussen können. Aber es ist nicht so, dass irgendeiner aus meinem Team oder überhaupt kein Neurochirurg, den ich kenne, würde bewusst über diese Grenzen hinausgehen. Aber wenn man sich dieser Grenze annähert, dann gibt es immer einen kritischen Bereich, in dem es mal besser laufen kann und vielleicht aufgrund einer ungünstigen Konstellation auch mal schlechter laufen kann. Mhm. Aber dieses Bewusstsein, nicht zu schaden, nil nutzere, das ist, glaube ich, bei uns ganz tief verwurzelt.
So ein Tumor wird wahrscheinlich nie komplett abgegrenzt wachsen. Ich nehme an, der ist irgendwie mit der anderen Hirnmasse verknollt, oder?
Für die hirneigenen Tumoren gilt das. Die wachsen infiltrativ, das heißt, die haben keine klare Grenze. Wir wissen, dass bei den bösartigen Hirntumoren einzelne Tumorzellen durchaus 4 Zentimeter in die Umgebung schon vorgewandert sein können. Ist auch der Grund, warum man höhergradige oder bösartige Hirntumoren nicht operativ heilen kann. Es gibt aber auch andere Tumoren, die man durchaus vollständig operieren kann. Gutartige Tumoren der Hirnhäute, zum Beispiel Meningiome oder auch Tumoren der Hypophyse, auch Schädelbasistumoren, Neurinome, Akustikusneurinome etc. Und da findet man operativ eben unter Umständen eine sehr gute Grenze und kann diese Patienten auch heilen. Und wie gesagt, das, wenn sich diese Möglichkeit bietet, wird man die nutzen und freut sich darüber.
Ich kann in Hirngewebe einfach reinschneiden oder also bis zu einem gewissen Grad, wenn ich weiß, wo ich mich bewege, oder muss ich, ist das auch wiederum mit Gefäßen durchwirkt? Oder?
Ja, das ist gefäßdurchsetzt, die graue Substanz außen, wo die Zellen wohnen, stärker als die weiße Substanz im Inneren. Deshalb wird in der Regel nicht geschnitten, sondern mit einer Strompinzette verödet oder mit einem Ultraschall-Aspirator Gewebe aufgelöst und abgesaugt. Also das reine Schneiden mit dem Messer, das macht man an der Oberfläche, um die weiche Hirnhaut aufzuschneiden und dann zu veröden. Aber in der Tiefe ist man üblicherweise nicht mehr mit dem Messer unterwegs.
Okay, das ist eine Laienvorstellung, dass das so funzierte. Ich habe mich auch mal gefragt, einen Knochen zu durchdringen, setzt ja eine gewisse Kraft voraus. Also so eine Hirnschale ist ja relativ hart. Wenn man, das nehme ich an, wirkt irgendwie durch ein Gerät funktionieren, weil ansonsten hätte man danach nicht mehr die Feinmotorik, wenn man so hart arbeiten würde.
Ja, also der, nachdem wir die Haut durchschnitten und präpariert haben mit Blutstillung und die Schädeleröffnung kommt, und das gilt für die Wirbelsäuleneingriffe gleichermaßen, da muss man ja in der Regel auch durch Knochen durch, haben wir am Kopf das sogenannten Trepan. Das ist ein Bohrer, der stoppt, wenn er in der Tiefe wieder weiches Gewebe spürt, und die Knochenstücke selber für eine Schädelöffnung werden gefräst. Mhm. Das heißt, man kann sich vorstellen, eine Stichsäge wäre nicht günstig, weil die dann unten Hirnhaut und Hirn verletzen würde, und deshalb macht man das mit rotierenden Fräsen, die einen Schuh unten drunter haben, der die Hirnhaut schützt. Und das ist, solange die Fräse scharf ist, was nicht immer der Fall ist, ist das schnell und auch sicher und bequem zu machen.
Okay. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, Medizin ist im Fluss, Ihr Fach verändert sich ja auch. Was erwarten Sie denn für die Zukunft? Wo könnte es da noch deutliche Neuerungen und Innovationsrhythmen geben?
Ja, ist, finde ich, eine sehr, sehr wichtige, sehr interessante Frage. Und da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren nach unterschiedlichen Entitäten. Wir haben jetzt ja eine ganze Menge über die Hirntumoren, bösartige Hirntumoren gesprochen. Da werden die Fortschritte nicht durch verbesserte operative Techniken erreicht werden. Es gelingt uns heute, das, was an Tumor da ist, gut zu entfernen. Und da bin ich eigentlich sehr froh, dass sich über die ganzen letzten Jahrzehnte gezeigt hat, dass die möglichst vollständige und schonende Entfernung dieser Hirntumoren der effektivste und wichtigste Grundpfeiler der weiteren Therapie ist. Mhm. Als ich mit Neurochirurgie anfing, wurde gesagt, ja, da wahrscheinlich gibt es in ein paar Jahren da Medikamente, die können diese Tumoren so heilen, dann braucht man die Neurochirurgie für Hirntumore nicht mehr. Das Gegenteil ist der Fall. Je besser die Therapien geworden sind, die Strahlentherapie, die medikamentöse Therapie, umso stärker kommt in all diesen Studien raus, wie wichtig es ist, vorher den Tumor möglichst vollständig zu resizieren. Also da wird es sicherlich Weiterentwicklungen geben, zum Beispiel die digitale Mikroskopie. Im Moment gucken wir noch in Lichtmikroskope. Da gibt es jetzt gute und sehr interessante Entwicklungen mit digitalen Mikroskopen, den sogenannten Exoskopen zu arbeiten. Die Vorplanung wird immer komplexer werden. Wir werden immer mehr Informationen aus unterschiedlichen Quellen, wie zum Beispiel metabolische Bildgebung und die Kernspinnenbildgebung, möglicherweise auch funktionelle Daten, werden wir besser bündeln können, werden das dem oder Operateur oder der Operateurin verfügbar machen können im Sinne einer vielleicht zentralen Steuereinheit im OP. Das heißt, ich glaube, dass die Operateure der Zukunft mit ihrer Umgebung, mit ihren Datenquellen und mit den Informationen, die zur Verfügung stellen, viel besser vernetzt sein werden. Und da haben wir hier in Aachen sehr schöne Projekte der offenen Vernetzung. Eins davon ist das Ornet-Projekt, sodass alle Bestandteile und alle Daten im OP möglichst barrierefrei miteinander kommunizieren können. Das wiederum würde den Operateur schlauer machen, weil er mehr Informationen oder mehr richtige Informationen zum richtigen Zeitpunkt hat und damit auch seine Operations- und Behandlungsqualität verbessern kann. Es ist also, glaube ich, mehr das Drumherum, was sich da bewegt, als der eigentliche operative Akt selber. Da spielt auch künstliche Intelligenz eine große Rolle. Wir wissen ja zum Teil noch gar nicht, welche Informationen wir vielleicht aus den existierenden Bildgebungsverfahren etc. rausziehen können. Vielleicht steckt da viel mehr Informationen drin, die wir dann möglicherweise auch für unsere Operationen einsetzen können. Im Bereich der Wirbelsäule gibt es durchaus viele, viele Entwicklungen, insbesondere Lernkurven aus dem, wo man lernt, was nicht so erfolgversprechend ist. Minimalinvasive Verfahren sind da auf dem Vormarsch. Und natürlich auch, und das ist jetzt wieder ein konzeptioneller Ansatz, die Erkenntnis, dass man immer gucken muss, was man an Lebensqualität für die Patienten bewirkt. Das Ergebnis einer oder das Ziel einer OP sollten nicht postoperative schöne Bilder, sondern ein belastbarer und mit seinem Operationsergebnis zufriedener Patient sein.
Wunderbar. So, zum Abschluss noch vielleicht eine Frage. Jetzt überblicken Sie ja schon einen gewissen Zeitraum in Ihrer ärztlichen Tätigkeit. Wenn Sie mal zurückdenken an die Zeit, als Sie angefangen haben damit, was würden Sie sich selber raten, rückblickend? Haben Sie einen Tipp?
Ach, so schlecht waren die Entscheidungen nicht. Also man kann immer, oder was ich heute mir denke und damals gemacht habe, aber nicht wusste. Man kann ja immer nur den nächsten Schritt gehen. Das heißt, es ist uninteressant, was in 10 Schritten passieren wird, sondern man muss gucken, dass man einen Schritt nach dem anderen macht, eine Entscheidung nach der anderen fällt. Und jede dieser einzelnen Entscheidungen ist wichtig und kann den Weg, den man beschreitet, natürlich in irgendeiner Weise beeinflussen. Und wenn man die Schritte wild durcheinander macht und da keine Kohärenz besteht, dann kommt man halt auch nicht so gut vorwärts. Wenn man aber eine Idee hat, was man gerne möchte und wenn man die Fähigkeit oder das Glück hat, die Entscheidung dann auch in diese Richtung zu treffen, für mich war definitiv eine Entscheidung richtig, den Schritt in die Bonner Klinik damals zu gehen, weil da genau das gelebt wurde an Unterstützung und an Entwicklungsmöglichkeiten, was ich mir erhofft hatte. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt aber nicht genau genug. Nur bin diesen Schritt gegangen und der war richtig und dann war eben auch der nächste Schritt, ja, wenn das hier so ein toller Laden ist, dann will ich da auch mitspielen und dann engagiere ich mich auch entsprechend. Also ich glaube, und diese Vielzahl der einzelnen Schritte und vieler einzelner Entscheidungen formt dann eben auch den Weg. Der hätte auch ganz anders laufen können und dann würde ich jetzt wahrscheinlich oder hoffentlich genauso glücklich und zufrieden an irgendeiner anderen Stelle sitzen und über einen anderen Weg berichten. Und das gilt für die berufliche Laufbahn genauso wie für die private. Also meine Familie, meine Kinder haben mir immer sehr viel Halt gegeben. Ich habe sehr früh in meiner Laufbahn Kinder gehabt, was in den ersten Jahren nicht immer leicht war, wenn ich dann nach dem Dienst beim Spielen im Kinderzimmer auf dem Boden eingeschlafen bin. Aber grundsätzlich war das, würde ich heute sehen, ebenso wie andere Schritte wichtig, um letztlich einen vernünftigen Weg zu beschreiten. Vielleicht wäre jeder andere Weg genauso gut gewesen.
Herr Professor Plussmann, vielen Dank für die Ausführungen und vielen Dank für die Einblicke. Dankeschön.
Vielen Dank.